lese uns den Predigttext aus dem Evangelium nach Matthäus, Kapitel 25, die Verse 14 bis 30. Denn es ist wie mit einem Menschen, der außer Landes ging. Er rief seine Knechte und vertraute ihnen sein Vermögen an. Dem einen gab er 5 Zentner Silber, dem anderen 2, dem dritten einen, jedem nach seiner Tüchtigkeit, und zog fort. Sogleich ging der hin, der 5 Zentner empfangen hatte, und handelte mit ihnen und gewann weitere 5 dazu. Ebenso gewann der 2 Zentner empfangen hatte, 2 weitere dazu. Der aber einen empfangen hatte, ging hin, grub ein Loch in die Erde und verbarg das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit kam der Herr dieser Knechte und forderte Rechenschaft von ihnen. Da trat herzu, der 5 Zentner empfangen hatte, und legte weitere 5 Zentner dazu und sprach: Herr, du hast mir 5 Zentner anvertraut, siehe da, ich habe damit weitere 5 Zentner gewonnen. Da sprach sein Herr zu ihm: Recht so, du tüchtiger und treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über viel setzen. Geh hinein zu deines Herrn Freude. Da trat auch herzu, der 2 Zentner empfangen hatte, und sprach: Herr, du hast mir 2 Zentner anvertraut, siehe da, ich habe damit 2 weitere gewonnen. Sein Herr sprach zu ihm: Recht so, du tüchtiger und treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über viel setzen. Geh hinein zu deines Herrn Freude. Da trat auch herzu, der 1 Zentner empfangen hatte, und sprach: Herr, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast, und sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchtete mich, ging hin und verbarg deinen Zentner in der Erde. Siehe, da hast du das Deine. Sein Herr aber antwortete und sprach zu ihm: Du böser und fauler Knecht, wusstest du, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe, und einsammle, wo ich nicht ausgestreut habe? Dann hättest du mein Geld zu den Wechslern bringen sollen, und wenn ich gekommen wäre, hätte ich das Meine wiederbekommen mit Zinsen. Darum nehmt ihm den Zentner ab, und gebt ihm dem, der 10 Zentner hat. Denn wer da hat, dem wird gegeben werden. Und er wird die Fülle haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch, was er hat, genommen werden. Und den unnützen Knecht werft in die Finsternis hinaus. Da wird sein Heulen und Zähne klappern.
Liebe Gemeinde, ich erinnere mich gut an ein Gespräch mit einem Franzosen. Das liegt schon einige Zeit zurück. Und da sprach man über alles Mögliche. Und dann hat er mir irgendwie dann auch bei einer bestimmten Fragestellung deutlich so zu verstehen gegeben. Es ging so um Zivilisation in Frankreich und Leben in Frankreich. Da sagt er: Wissen Sie, bei uns in Frankreich, da gibt es 3 Dinge, über die man nicht spricht. Über die Höhe des Einkommens, über Eheprobleme und über sein Glauben. Also diese 3 Dinge gehen kein was an, das ist Tabu, das gehört zum Savoir-vivre, zur Etikette, dass man darüber nicht spricht und schon nicht so locker mit jedermann auf jeden Fall. Da sagt er, der ist ja schon schlimm genug, dass das Finanzamt immer so penetrantisch drauf besteht, anlässlich der jährlich zu entrichteten Abgaben Auskünfte über die Einkünfte zu bekommen. Aber ansonsten gehen all diese Dinge niemand was an. Und ich denke, vielleicht ist das ja auch so bei uns in Deutschland so ähnlich. Es gibt Dinge, über die spricht man nicht so. Frau spricht vielleicht schon eher mal über das eine oder andere, aber Mann nicht. Und das ändert sich vielleicht auch. Jemand sagte mal, früher hat man ganz offen über Sterben und Tod reden können. Früher hat man kein Sterbenswörtchen zum Thema Sexualität äußern können und heute ist das genau umgekehrt. Also es kann sich ändern, es gibt Dinge, über die spricht man nicht so, über anderes schon eher. Und doch komme ich als Christ eigentlich nicht umhin, alle möglichen Gelegenheiten beim Schopf zu ergreifen, um mit Menschen ins Gespräch zu kommen über ihren oder meinen Glauben. Also zumindest versuche ich das immer und ich bin da nicht der Einzige. Wenn ich unseren Bruder Koch anschaue, er ist auch so ein Missionar unter uns. Manchmal ist so ein Gespräch ganz schnell fertig und dann heißt es, da kommt man an die Grenze, dann heißt es, Glaube, das ist doch Privatsache. Keine Angst, heißt es schon mal, ich habe schon meinen Glauben und den lasse ich mir auch nicht streitig machen. Nicht selten höre ich von Leuten, die sagen, ich habe schon meinen Glauben. Dazu brauche ich auch keine Kirche. Ich habe so meinen Glauben. Und wer möchte denn schon gerne jemand seinen Glauben so madig machen? Und wer fühlt sich schon dazu berufen, jemand seinen Glauben abzusprechen? Weiß ich denn, was sich im Innersten meines Gesprächspartners so abspielt, was in seinem Herzen vorgeht? Kann ich mir denn ein Urteil erlauben und abgeben, was es damit auf sich hat, wenn jemand sagt, ich habe meinen Glauben? Und doch, liebe Schwestern und Brüder, was vielleicht immer dahinter stecken mag, dass jemand seinen Glauben zu so einer Art geheimer Verschlusssache erklärt, die keinen was angeht. Das Neue Testament als die maßgebliche Instanz in Sachen Glauben entlarvt diese Einstellung, mein Glaube ist meine ureigenste Privatangelegenheit, als einen verhängnisvollen Irrtum. Auch das Gleichnis von den anvertrauten Zentnern, von den anvertrauten Talenten, illustriert das auf seine Weise ganz drastisch. Der dritte Knecht in dieser Beispielerzählung, das war so einer, der konsequent nach dieser Devise lebte, nichts wie vergraben, was mir anvertraut ist, möglichst tief, möglichst alle Spuren verwischen, da soll mir bloß keiner drankommen. Geheime Verschlusssache. Da ist mir etwas anvertraut, aber das verstecke ich und wie. Und vielleicht hatte er irgendwo in seiner Wohnung noch so seine Talentverleihungsurkunde aufgehoben, wie andere ihren Taufschein oder kirchlichen Trauschein aufheben, um sie vielleicht bei Bedarf mal jemand zu zeigen, aber mehr war da nicht drin. Das Talent war auf Nummer sicher, tief verborgen im Schoß der Erde. Soweit, was der Herr Jesus selber so erzählt hier. Talent, so nannte man doch in der griechischen Kultur, in der griechischen Sprache damals, die größte Gewichtseinheit. Und ein Talent Silber, das war schon ein Zentner schweres Vermögen. Also das war nicht wenig. Die größte Gewichtseinheit, heute würde man sagen, eine Tonne ist so eine große Gewichtseinheit. Und Martin Luther hatte nicht ganz Unrecht, wenn er dieses Wort Talent übersetzt mit Zentner. Also mit so einem Zentner Silber, da könnte unser einer viel finanzieren. Da könntest du dir locker ein Häuschen bauen. Also das war nicht wenig. Auch was dieser Dritte anscheinend nur bekommen hat. Es war ungeheuer viel. Und so ein Talent, so ein zentnerschweres Vermögen, da steckt der Typ einfach so in die Erde. Und ich traue dem auch zu, dass er von Zeit zu Zeit wenn ihn so seine Zweifel plagten, ob denn sein Schatz noch da ist, dass er losgezogen ist, nachts, möglichst bei Neumond, um sich noch zu vergewissern, ob es noch richtig so da ist. So ein nächtliches Erbauungsstündchen. Ja, es ist noch da. Wie gut, dass niemand weiß. Also ein Talent, so ein zentnerschweres Vermögen als geheime Verschlusssache. Glaube als Privatangelegenheit. Es geht kein was an. Wenn wir das Wörtchen privat hören, privat, so ein lateinisches Wort, dann denken wir wahrscheinlich kaum daran, dass in der Urbedeutung dieses Wortes der Gedanke des Raubens, des Beraubens drinsteckt. Heutzutage ist ja das Wort privat salonfähig geworden. Es hat nichts Anrüchiges mehr. Aber von Haus aus heißt privatisieren, sich unrechtmäßig etwas aneignen. So hat man das früher verstanden. Und bezeichnenderweise wird unser Knecht Nummer 3 hier, als sein Stündlein geschlagen hatte, wie ein Dieb behandelt. Also wie ein unzuverlässiger Haushalter, der seinen Eigentümer geschädigt hat. Ihm wird Veruntreuung vorgeworfen und er wird am Ende rausgeschmissen. Wie ein Dieb wird er behandelt. Gott hat jedem etwas anvertraut. Und da könnten wir so viel aufzählen. Im Grunde gibt es ja nichts, was uns nicht anvertraut ist. Paulus fragt einmal, was habt ihr, was ihr nicht empfangen habt? Am Ende müssen wir sagen, wir sind alle begabt und beschenkt. Wir haben etwas empfangen und es so viel anvertraut, auch wenn wir denken, das habe ich mir doch erarbeitet. Am Ende ist uns allen viel anvertraut. Und was immer uns von Gott anvertraut ist, das Geschenk des Glaubens und was auch immer, das darf nie etwas werden, was ich mir so unter den Nagel reiße, das darf nie eine Verschlusssache sein, nie ein Tabu, nie eine Privatangelegenheit. Glaube ist immer etwas sehr Persönliches, aber es ist nie eine Privatgeschichte, eine Privatsache. Die anderen beiden Knechte in unserem Gleichnis, die haben es verstanden, aus dem ihnen anvertrauten Kapital zu schlagen, aus dem ihnen anvertrauten Gut etwas zu schaffen. Die haben entdeckt, dass sich mit den Talenten etwas anfangen lässt und aus diesen Anfängen ist etwas geworden, immer mehr geworden. Die haben was draus gemacht. Die haben aus dem ungeheuren Vertrauensvorschuss, der ihnen gewährt wurde, Kapital geschlagen. Na, kommen sie und sagen, ja, du hast mir das anvertraut, schau, ich habe was draus gemacht. Der eine so, der andere so. Und während unser Freund hier, dieser dritte Knecht, ängstlich darum bemüht war, dass ihm und seinem Schatz keiner zu nahe trat, da waren die beiden Ersten sehr risikofreudig. Die waren risikofreudig. Vielleicht sind sie damit auch schon mal auf den Bauch gefallen, haben sich übernommen, mussten dann wieder zurückstecken. Aber wer nichts wagt, der gewinnt nichts. Die waren einsatzfreudig und risikofreudig. Die beiden Ersten haben sich anstecken lassen von der Risikofreundlichkeit und Freudigkeit und Einsatzfreudigkeit ihres Herrn. Denn ihr Herr war auch so einer. Der hatte doch sein gesamtes Hab und Gut, sein gesamtes Silber, alles, was er hatte, diesen Leuten anvertraut, vorbehaltlos, auch auf die Gefahr hin, vielleicht irgendwann nichts mehr davon zu sehen. Das war ein Risiko. seinen Knechten jetzt alles anzuvertrauen. Ihr Lieben, was für einen Herrn haben wir? Was für einen Vater und Herrn Jesus Christus, der uns so viel anvertraut, auch auf die Gefahr hin, dass wir etwas veruntreuen könnten. Und die beiden Ersten haben sich so mit ihrem Herrn identifiziert. Die haben sich in ihn hineinversetzt. Die wollten auch so handeln wie er. Wollten seine Nachahmer werden. Haben seine Sache zu ihrer Sache gemacht. Und das hat Früchte getragen. Und das Problem des Dieners Nummer 3 war vor allem, dass er seinen Herrn völlig verkannte, dass er seinen Herrn total falsch einschätzte. Was sagt er? Du bist ein harter Herr. Ihr Lieben, wir Menschen tun uns auch manchmal schwer damit und kommen immer wieder auch so an so einen Punkt, wo wir ein gewisses Misstrauen gegenüber Gott äußern. Und ihm irgendetwas nicht mehr zutrauen und denken, Gott ist doch nicht mehr gerecht oder man wirft ihm irgendetwas vor und der sagt, du bist ein harter Herr, so gesetzlich alles. Der war ein ausgesprochener Pessimist. Und was sagt der Volksmund? Pessimist ist der einzige Mist, auf dem nichts wächst. Wenn einer schon mit so einer Einstellung da kommt und so negative Gedanken hat, auch Gott gegenüber. Er brachte es fertig, auf das Vertrauen seines Herrn mit Misstrauen zu reagieren. Er hatte Angst vor seinem Herrn. Er sagt, ich fürchtete mich. Ich fürchtete mich vor dir. Angst lähmt und blockiert und macht unfrei. Also für mich ist dieser dritte Knecht im wahren Sinn des Wortes ein Konservativer. Bewahren ist alles. Bloß nichts Neues wagen, bloß nichts aufs Spiel setzen, bloß auf Nummer sicher gehen, bloß nichts loslassen, möglichst tief vergraben und bewahren und konservieren und bewahren und konservieren. Konservativ sein ist doch keine Untugend. Und wehe dem, der vielleicht allzu schnell dabei ist, Überkommenes und Empfangenes einfach so aus dem Fenster zu schmeißen, über Bord zu werfen. Aber es gibt auch eine Art Konservatismus, der nichts bringt, der unfruchtbar ist. Wenn ich meine, etwas bewahren zu müssen, nur um des Bewahrens willen, wenn ich nicht damit wuchere, um Neues dazu zu gewinnen, da kann ich eines Tages mit ganz schön leeren Händen dastehen und auch das, was ich meine zu haben, auch noch zu verlieren. Es gibt so einen unfruchtbaren Konservatismus. Vielleicht war das Problem des dritten Knechtes sein Mangel an Liebe. Weil Liebe macht erfinderisch. Und Liebe treibt auch die Furcht aus. Und Liebe beflügelt die Fantasie und macht kreativ und überwindet Ängste und kann loslassen. Und wenn unser dritter Freund hier auch nur so einen Funken Einfallsreichtum gehabt hätte, da hätte er mindestens auf die Idee kommen können und sagen, gut, dann trage ich halt das Geld auf eine Bank ihres Vertrauens, dann bekomme ich noch ein paar Prozent Zinsen und 0,5% ist ja noch besser als gar nichts. Es braucht schon diese Liebe, diesen Willen zur Gemeinschaft, um sich in einen anderen hineinzuversetzen, um sich dessen Sache bewusst zur eigenen Sache zu machen. Und Liebe hat Verheißung. Also wer sich hineinversetzt, wird am Ende über viel versetzt, gesetzt werden. Wer sich innerlich absetzt, der wird am Ende total abgesetzt werden. Und in unserem Gleichnis, da spricht sich eine geistliche Wahrheit von allergrößter Tragweite aus. Ihr Lieben, vergraben gilt nicht. Vergraben gilt nicht. Konservieren um des Konservieren Willens gilt nicht. Ein Totes kann man ruhig begraben. Aber Glaube, Hoffnung und Liebe, das ist nichts Totes. Das will wachsen, das will sich mehren. Das ist etwas höchst Lebendiges. Daraus lässt sich etwas machen. Damit lassen sich Ewigkeitswerte schaffen. Der Jesus hat sogar mal gesagt, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon. Und eines Tages werdet ihr erleben, wie die schon vor euch da sind und euch eine Tür da öffnen. Wer sein Licht unter den Scheffel stellt, sein Glauben als eine Privatangelegenheit betrachtet, der wird ja kaum auf die Idee kommen, mal zu einem Menschen hinzugehen und sagen, lass uns doch mal über unseren Glauben sprechen, so über Glaubensfragen. Lass uns mal miteinander beten. Wenn ich denke, das ist alles Privatsache, da komme ich gar nicht auf die Idee. Und gerade darauf liegt so eine unerhörte oder besser gesagt erhörte Verheißung, wo zwei eins werden, worum sie bitten wollen, sagt der Herr Jesus. Aber wenn ich denke, das ist Privatsache, da komme ich schon gar nicht an den Punkt. Wer sein Glauben als Privatsache ansieht, der wird auch kaum das Bedürfnis haben, mit jemand zusammen die Bibel zu lesen. Und wer die Sache des Glaubens wie so eine geheime Verschlusssache behandelt, wird kaum motiviert sein, einen anderen Menschen für die Sache Jesu gewinnen zu wollen. Der wird jedem das zugestehen, du hast dein Glauben, ich habe meinen, das ist alles Privatsache. Jeder wird doch nach seiner Fassung selig. Und ich für meinen Teil, ich habe meinen Glauben. Also das muss man dem dritten Herrn hier, diesem dritten Knecht schon lassen. Der war ein Meister der Argumentation. Er hatte genug Zeit, sich seine faulen Ausreden auszudenken und einzureden. Von den anderen beiden heißt es, die gingen sofort hin und machten was. Sogleich gingen sie hin. Der erste, der zweite. Vielleicht gibt es das auch heute. Menschen, die ihren Mangel an Einsatzfreudigkeit durch die unmöglichsten Argumente rechtfertigen wollen, bloß nicht da zu viel machen, bloß nicht Evangelium und Gesetz durcheinander bringen, bloß nichts tun, was irgendwie nach Werkgerechtigkeit riecht. Und schon wird ein Jakobusbrief ganz hinten hingeschoben im Neuen Testament, dass er bloß nicht neben dem Römerbrief zu stehen kommt. Schon werden Säuglinge möglichst früh getauft, damit bloß nicht der Verdacht aufkommt, man könnte was erwarten von einem Menschen, eine Entscheidung für Christus. Schon wird aus dem gemeinsamen Glauben der Gemeinde so eine geheime Verschlusssache gemacht. Ich habe, weiß Gott, mein Glauben ab so ganz tief in meinem Herzen vergraben. Liebe Schwestern und Brüder, was uns allen von Gott her anvertraut ist, das ist nicht wenig. Und auch der Kleinste besitzt ein zentnerschweres Vermögen, um in diesem Bild zu sprechen. Und das Größte, das uns von Gott geschenkt werden kann, ist der rettende Glaube. Das größte Geschenk. Und auch da heißt es, der will bekannt werden. Bekenne es mit dem Munde. Ich wünsche es mir so und uns, dass wir da nichts privatisieren und nichts tabuisieren. Ich wünschte uns, dass wir einander auch immer wieder aus der Reserve locken können. Sagen, ich glaube, darum rede ich. Bloß keine Privatsache draus machen. Amen.